Cloud Cuckoland Avantgarde in Spaces.
Also lieber Nils, es tut mir wahnsinnig leid, dass das so chaotisch jetzt war. Ich habe unglaublich viel Verkehr auf den Straßen gehabt.
Shit happens.
Ja. So is it.
So is it, genau.
Ich bin extra heute Nachmittag schon hierhin, weil ich mir so dachte, nee, abends dann noch und vom Hockey-Training irgendwie. Das macht keinen Sinn, dann lieber zwischendurch nach Hause.
Super.
Und alles entspannt von hier.
Aber ich bin Startler. Also wir können, wenn okay. Du...
Ne? Atme doch nochmal durch.
Du machst doch den Anfang.
So, alles klar. Dann, okay. Happy, gibt das...
Wir laufen.
Alles klar. Wenn.
Wie vierte Folge haben wir jetzt?
Fang mit der Musik an, das machen wir alles jetzt gleich. Ja. Wir laufen einfach.
13. Folge ist es übrigens.
Hast mir den Gag genommen, vielen Dank. Okay. So, willkommen, Eva.
Willkommen im Jahr 2023, Rosa.
Ja, die Folge 1 im Jahr 2023. Und die wievielte Folge ist es wirklich?
13 habe ich jetzt gelernt.
Hast du gelernt, ne?
Ja.
Ja. Von unserem Tontechniker Happy, der heute Geburtstag hat und sich als Geschenk gewünscht hat, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen.
Wow.
Ja, das haben wir ihm natürlich ermöglicht, ja. Die heutige Folge hat so ein tolles Thema. Dumme Gebäude.
Stupid Buildings.
Das kam von dir, Eva. Mhm. Da bin ich ein bisschen neidisch darauf, ja, dass es nicht von mir gekommen ist, weil es hätte auch von mir kommen können.
Absolut,
ja?
Rosa, das kann ich bestätigen.
Weil ich das oft denke und auch oft schimpfe, gerade in meinem beruflichen Kontext, begegnen wir ständig der Dummheit von Gebäuden. Und ich freue mich, dass wir da mit einem Experten heute drüber sprechen. Nämlich mit Eva?
Dem Nils Bartels.
Professor für digitales Planen und Bauen. Aber bevor wir anfangen, mit Nils darüber zu sprechen und ihn mal vorzustellen, hören wir jetzt erstmal, was Carlito, die Stimme der Zukunft, dazu zu sagen hat.
Hat das Gebäude der Zukunft Macht über mich? Sind Gebäude dumm, wenn sie smart sind? Sind Gebäude dumm, wenn sie nicht smart sind? Wird es Statikgutachten für die Verantwortung, die Gebäude tragen, geben? Kann ein Gebäude mich lieb haben? Verkaufen Gebäude in Zukunft meine Daten und wie komme ich an Prozente?
Mein Name ist Eva Seber und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Partnerin
Rosa Erdmann.
Ja, also Smart Buildings, Stupid Buildings, dumme Gebäude, das ist ja jetzt auch so ein bisschen so eine Provokation, Rosa, ne, dass wir da jetzt so drüber reden. Alle reden immer über smarte Gebäude, ne? Und du hast es jetzt eben so schön geframed, ja, dass du dich über die Dummheit von Gebäuden aufregst, das mag ich. Also ich bin total gespannt auf den Podcast und deshalb, weil Smartness oft so verbunden ist mit Technologie. Aber wir werden da heute drüber sprechen, weil das ist für mich irgendwie zu kurz gesprungen.
Wir haben ja unseren heutigen Professor Nils da und er hat mir im Vorfeld einen Lebenslauf zugeschickt. Und ihr werdet es nicht glauben, der hat 7 Seiten.
Oh, wow, Rosa, wie machst du das jetzt?
Ich bin komplett überfordert, sonst machst du das immer und jetzt bin ich dran, ne? Weil es 7 Seiten sind. Ich habe mir jetzt einfach mal relativ willkürlich herausgesucht, ein paar Begriffe, die ich nennen werde. Alles können wir hier nicht sagen. Der ist übrigens noch nicht 70 Jahre alt, sondern ziemlich jung, auch optisch ziemlich jung. Und ich weiß gar nicht, wie man in so einem jungen Leben so viel schon veröffentlicht und gemacht hat. Also, die Dissertation am Institut für Baubetriebswesen der Technischen Universität Dresden hatte das Thema Strukturmodell zum Datenaustausch im Facility Management. Zu Facility Management hatten wir ja auch schon eine Folge und wissen, dass das gar kein langweiliges Thema ist, so wie man denkt, sondern sehr modernes und oft auch ein Hightech-Thema. Professur ist seit 2022, die heißt Professur für Digitales Planen und Bauen an der Technischen Hochschule Köln. Und jetzt skippe ich mal etwas, weil man das nicht mehr alles sagen kann. 2020 bis 2022 war Nils Innovationsmanager Smart Buildings bei Goldbeck in Monheim. Und ich bin immer geneigt dazu, Monheim zu sagen, aber er ist ja kein Comedian. Deswegen ist es Monheim. Ich habe mir so Kreuzchen gemacht. 2012 bis 2013 Project Management und Facility Management bei DB Services Immobilien GmbH, also bei der Bahn, hier in Frankfurt bei uns. Und ein bisschen machen wir noch weiter. Ich habe hier ein Verzeichnis externer Veröffentlichungen und da sind Sachen, so viele Keywords dabei, die mich interessieren. Zum Beispiel. Und aus dem Jahre 2019. So verändert BIM das FM-Property-Sets für den immobilienbezogenen FM-Datenaustausch. Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal erklären, weil vielleicht nicht jeder weiß, was BIM ist. FM, kann ich schon mal sagen, ist Facility Management. Aber das wissen ja unsere treuen Hörer bereits aus den Folgen über Green Facility Management. Dann gab es Blätter, 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 weil es, wie gesagt, zu viel ist. Dann gab es auch einen tollen Titel, der heißt Smart Buildings in the Context of New Work. Also voll mein Thema auch. Und in diesem Thema New Work begegne ich ja auch immer diesen Gebäuden. Wenn neue Gebäude eingeweiht werden, dann sind die ja meistens wahnsinnig smart und alle jammern darüber, dass sie so wenig an diesen Gebäuden selber einstellen können. Dann gibt es einen anderen schönen Titel, mittendrin im Gebäudelebenszyklus, Customer Journey. Hört sich unspektakulär an, aber ich bin betroffen, weil ich auch immer mit der Customer Journey in diesem Bereich arbeite und immer zu hören bekomme, was willst du denn mit diesem Begriff aus der IT? Der hat doch in der Architektur und Innenarchitektur überhaupt gar nichts verloren, den versteht doch keiner. Und schwupps, hier ist er auch. Dann haben wir Anwendung der BIM-Methode im nachhaltigen Bauen, Status quo von Einsatzmöglichkeiten in der Praxis. Das ist im Springer Fachmedienverlag in Wiesbaden 2022 veröffentlicht worden. Finde ich deswegen auch so interessant, weil wir natürlich viel mit Nachhaltigkeit uns beschäftigen. Stimmt's, Eva?
Mhm, absolut.
Ja, und diese Themen oft so isoliert voneinander behandelt werden. So, und das ist jetzt, glaube ich, ausreichend. Den Rest kann man im Internet nachrecherchieren, wenn jemand mal 2-3 Tage Zeit hat im Urlaub und das tun möchte. Dann findet er noch die restlichen Titel. Es ist tatsächlich viel, ja.
So. Schön, dass du da bist, Nils. Wir freuen uns total.
Sehr gerne.
Und sehr wahnsinnig gerne. Beeindruckend, was du alles, wie gesagt, so gemacht hast. Ich bin total gespannt, wie dein Blick auf Smartness und Dummheit von Gebäuden ist. Aber wie smart vielleicht ist denn das Gebäude, in dem du gerade jetzt sitzt?
Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Wir haben jetzt dauernd das Wort BIM gesagt und nicht definiert. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Gebäude, in dem er sitzt, sollen wir es schnell noch mal sagen? Kannst du es in 3 Sätzen erklären? Oder bist du fachlich zu eingebunden?
Ich kann es versuchen, in 3 Sätzen zu erklären, obwohl das Thema natürlich ein riesengroßes ist, wieder an den Veröffentlichungen. Ich muss dazu auch übrigens sagen, du hast mir gesagt, schick mir den Lebenslauf und nicht weiter spezifiziert. Ich habe einfach alles rübergeschickt, was von Interesse sein könnte. Deswegen, der Lebenslauf ist eigentlich nur eine Seite lang, aber es hängt noch ziemlich viel dran. Genau, BIM ist im Prinzip ja eine Arbeitsmethode, die verschiedene digitale Technologien miteinander verknüpft und über den gesamten Lebenszyklus miteinander verknüpft, sodass die verschiedenen Fachdisziplinen, also TGA-Planer, Architekten, Tragwerksplaner, auch Facility Manager am Ende, miteinander kollaborieren können, die Daten austauschen können, was natürlich dazu führt, dass weniger, ich nenne es mal Probleme, im Lebenszyklus entstehen, also dass man Daten optimal austauschen kann, auch wirklich über den Lebenszyklus nutzen kann und dadurch Kollisionen vermeidet beispielsweise oder eben auch verschiedene andere Anwendungsfälle realisieren kann, ob es Ausschreibungen sind, die automatisiert gehen oder Gebäudeökobilanzen, wie wir es ja auch in dem Buch, was du gerade erwähnt hast, beschreiben oder dann auch in Richtung Facility Management die Daten übergeben können. Also das in drei Sätzen versucht zusammenzufassen.
Ganz gut. Also es ist auch Software gestützt.
Genau. Ja. Also es sind Technologien, die auch dahinter stehen.
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt versteht man so ein bisschen. Eva, ich habe dich unterbrochen.
Gar kein Problem. Also, wie smart oder wie dumm ist denn gerade das Gebäude, in dem du sitzt?
Ich sitze gerade zu Hause bei uns und wir haben einen Bestand gekauft. Deswegen hält sich unsere Smartness, wenn ich mal so hier rumgucke, in Grenzen. Also wir haben natürlich alles das, was du so zum Leben brauchst und in einem Privathaushalt brauchst. Aber ja, wir modernisieren noch gerade viel und machen gerade viel. Deswegen wird es smarter werden. Und im Moment ist es noch das, was der Podcast auch sagt, ein dummes Gebäude.
Okay, also ist ein dummes Gebäude ein Gebäude ohne Smartness?
Ein dummes Gebäude ist, glaube ich, das, wo du wenig Daten ausziehen kannst. Also wo du das Gebäude hast, klar, was ja auch das Wichtige ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ein Gebäude an sich ist ja wirklich auch etwas, was Schutz bieten soll, wo Menschen drin wohnen, wo Menschen drin arbeiten. Das ist ja erstmal das Wichtige. Und da hat jedes Gebäude natürlich eine gewisse Intelligenz, weil es genau diese Funktion erfüllt. Dummes Gebäude ist natürlich ein sehr provokativer Begriff und wenn man in Zukunft denkt, auch an die Herausforderungen, die man hat, also ich denke nur an den CO2-Verbrauch, den die Bau- und Immobilienbranche weltweit hat mit 37% der gesamten CO2-Emissionen, dann wird es natürlich wichtig, dass wir unsere Gebäude auch intelligenter kriegen und das heißt eben, dieses intelligenter Kriegen von einem vielleicht auch nicht ganz so schlauen Gebäude zu einem intelligenten Gebäude oder smarten Gebäude, wie es immer so schön genannt wird, dass wir halt eben Daten generieren und wissen, wie wird ein Gebäude genutzt, was passiert im Gebäude. Beispielsweise, wenn in einem Bürogebäude nachts einfach kein Mensch ist, dass man halt entsprechend die Anlagen runterfährt, dass man schaut, was passiert da, wie wird auch ein Gebäude genutzt. Ist natürlich im Einfamilienhaus so ein bisschen anders als in einem Bürogebäude. Da muss man immer wieder schauen, was passiert in den Gebäuden. Aber das wird dann halt eben so dieser Weg zum intelligenten Gebäude hinten raus.
Wobei auch selbst im Haus finde ich es irgendwie immer ganz interessant, weil ich wette, es gibt Räume, Nils, die ihr ganz selten auch aufsucht in diesem Wohnhaus. Das ist ja mal so klassisch das Gästezimmer oder irgendwie solche Räume. Und
das Bügelzimmer.
Also ich wäre total...
Ja, das Nähzimmer.
Genau. Also ich wäre total... Ich finde das insofern auch interessant und ich spanne auch gleich den Bogen, weil dieses Thema, warum ist es denn eigentlich relevant, dass die Gebäude smart sind, hat ja verschiedene Ursachen. Ja, das eine ist ja aus meiner Sicht, dass du ein Gebäude besonders effizient dann nutzen kannst und auch weißt, wo es genutzt wird und vielleicht auch irgendwie gucken kann, brauchst du überhaupt das ganze Gebäude? Das andere hast du schon angesprochen, das ist ja so dieses Thema Nachhaltigkeit. Also wie kann ich durch Technologie, durch Smartness, Sensorik vielleicht im Gebäude, es schaffen, dass das Gebäude weniger verbraucht, als es sonst verbrauchen würde. Und das Dritte ist aber auch, vielleicht die Nutzer, das seid ihr jetzt in eurem Haus natürlich oder du in deinem Haus, wie kann ich die denn vielleicht noch glücklicher machen? Weil ich dann vielleicht sehen kann, die benutzen einen Raum gar nicht, weil vielleicht ist der immer runtergekühlt. Also ich meine, das kann bei Büros, ne, ist ja zum Beispiel, oder irgendwelche Ecken, die da nicht genutzt werden, ist ja auch was mit dem Rosa sich sehr beschäftigt in ihrem Job. Das sind so für mich drei Felder, wo ich sage, da macht es für mich total viel Sinn. Habe ich irgendwas vergessen, Nils?
Ich muss ein Veto einlegen. Also Eva, du hast jetzt schon alle Fragen, die in diesem Podcast eigentlich gestellt werden können, hast du jetzt gestellt. Erstens, zweitens, drittens, viertens, ich weiß auch nicht was. Du sagst jetzt erstmal nichts mehr. Also was war jetzt die erste Frage, was man in smarten Gebäuden...
Nein, es war eher so, warum ist es überhaupt sinnvoll, dass ein Gebäude smart ist? Ne? Also welche Vorteile bringt das?
Sehr gut. Ja. Warum ist es sinnvoll, dass ein Gebäude smart ist? Sehr schön.
Was ich nur dazu sagen wollte gerade, ich glaube, man muss ein bisschen nach Gebäudetyp auch differenzieren und nach dem Nutzer. Und das ist ja das, was ein Gebäude smart, intelligent macht. Was will der Nutzer am Ende? Und wir haben ja natürlich verschiedene Gebäudetypen. Ne? Wir haben jetzt gerade über das Einfamilienhaus geredet, wo wir jetzt drin sind, wo wir auch als Nutzer entsprechende Anforderungen an das Gebäude haben. Wir haben beispielsweise ein Office, wo verschiedene Nutzer, auch ganz, ganz unterschiedliche Nutzer drin sind, die alle super unterschiedliche Anforderungen haben. Wir haben vielleicht vielleicht auch Smart Factories, wo dann entsprechend Anlagen und sonst was drin sind. Und für mich macht ein Gebäude dann auch smart am Ende, und das ist ja auch so ein Aspekt, den jetzt gerade bei den ganzen technologischen ein bisschen untergegangen ist, dass der Nutzer oder die Bedürfnisse des Nutzers eben erfüllt werden. Und das ist meiner Meinung nach super intelligent, und da muss halt, oder individuell nicht intelligent, und da muss halt ein Gebäude auch entsprechend intelligent drauf reagieren am Ende. Und dementsprechend ist das ein total spannendes Thema, eben zu sagen, was ist diese Intelligenz, die im Gebäude ist? Wir können natürlich Technologien anbieten, aber am Ende ist das, was intelligent ist, das, was der Nutzer natürlich auch haben will und was auch fordert.
Ja, und 20 Nutzer haben doch meistens auch 20 verschiedene Bedürfnisse. Dem einen
ist kalt, 22, 23.
Der eine hat es gern hell, der nächste sagt, da kann ich mich nicht konzentrieren und so. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich würde jetzt vielleicht gerne mal, wir dürfen übrigens das Thema hier nicht verfehlen und über die Intelligenz von Gebäuden sprechen. Vielleicht könntest du uns erstmal aufzählen, was ein smartes Gebäude überhaupt alles nutzt, was es an Daten erhebt. Wo gehen die Daten hin? Wer hat die Daten? Jetzt mache ich nicht die Eva, sondern nur noch einen zweiten Punkt hinterher. Was für Daten werden erhoben? Wo gehen die Daten hin? Und was ist daran sinnvoll? Also was brauchen wir wirklich? Und dann reden wir mal über die Dummheit danach.
Also ich würde gerne mit dem zweiten Punkt anfangen. Was brauchen wir wirklich? Und das ist ja immer das Spannende, was gerade auch in so einer Diskussion ziemlich stark untergeht. Wir brauchen nicht immer noch mehr und noch den Fancy-Sensor und noch die Fancy-Technologie, sondern wir müssen auch auf dem, was da ist, an vielen Punkten aufbauen und es punktuell ergänzen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt immer. Wir können natürlich die Räume, ich gucke jetzt gerade auch mal bei uns an die Decke, aber wir können jetzt jeden Raum natürlich mit Multisensoren ausstatten und sagen, hey, wir brauchen Luft, Temperatur, Windgeschwindigkeit, was auch immer, alles in jedem Raum. Was wir aber auch machen können, ist natürlich zu sagen, wir nutzen die Intelligenz, die uns ein Gebäude eh schon bietet, vor allem moderne Bürogebäude, die mit einer Gebäudeautomation entsprechend ausgestattet sind, die auch schon Daten liefern, und nehmen die Daten erstmal als Grundlage für unsere Analysen und so weiter. Das ist so Schritt eins. Also was brauchen wir? Wir brauchen eine funktionierende Gebäudeautomation, eine Vernetzung eben der verschiedenen Sensoren, die sich in so einem Gebäude befinden.
Sag mal kurz, was die alles messen, die Sensoren. Du hast eben Luft- und Windgeschwindigkeit, was noch?
Windgeschwindigkeit streich mal bitte wieder.
Ja, doch, hast du nicht Geschwindigkeit, aber du hast schon so Zugluft und so im Raum. Das misst man ja auch, ja?
Genau, du kannst, oder Fensterkontakt, ob das Fenster gerade offen ist, du kannst Schallintensität messen, du kannst die Luftfeuchtigkeit messen, du kannst natürlich CO2-Gehalt messen, was vor allem im Büro natürlich für die Nutzer extrem wichtig ist im Hinblick auf Effizienz. Du kannst auch Schwebstoffe in der Luft messen, das ist ja auch so eine Messform, ne, wie stark muss nochmal gegebenenfalls auch nachgelüftet werden. Das sind alles so verschiedene Aspekte. Du kannst natürlich auch entsprechende Funktionen zur Verortung von Menschen in Gebäuden, so Sensorik mit einbringen. Und Lichtintensität natürlich auch, das ist auch ein großes Thema. Ne? Vor allem auch, wenn wir jetzt mal an die jetzige Jahreszeit denken, wie stark muss ein Gebäude immer beleuchtet werden, auch vor dem Kontext des Energieverbrauchs, den wir gerade haben. Das sind so Sensoren, die ich da einbringen kann. Und dann natürlich zusätzlich so die Daten aus der Gebäudeautomation, die erfasst werden. Also wie laufen Anlagen, welche Volllauftemperaturen gibt es beispielsweise bei Heizanlagen und so weiter und so fort. Das sind dann so Beispiele für die Sensoriken und Daten.
Das sind aber alles quantitative Daten. Und wo gehen die hin? Und wer hat die dann?
Genau. Also die gehen, wenn alles natürlich gut läuft, wenn du sowas einrichtest, könnten sie dann in eine Cloud gehen, wo du dann entsprechend die Daten verarbeitest. Und vor allem das wird ja dann der wichtige Punkt. An wen gehen die Daten? Also in der Regel gehen sie natürlich oder sollten sie optimalerweise ans Facility Management zum einen gehen. Das Facility Management kann daraus schauen, wie kann ich meine Instandhaltung beispielsweise optimieren, gegebenenfalls auch gucken, ob Reinigung in einem bestimmten Raum erforderlich ist oder nicht, auf Grundlage von Belegung in Räumen. Wir können aber auch, und dann wird es spannend, natürlich diese Daten nutzen, um unser Gebäude zu optimieren und zu interpretieren. Also wir hatten ja gerade das Beispiel Belegung. Ne? Welcher Raum ist gerade belegt und warum ist er belegt? Das sind natürlich so Fragen, die auch qualitativ sind. Warum wird ein bestimmter Raum, wie zum Beispiel der, wo ihr gerade jetzt drin sitzt, vielleicht häufiger belegt, weil er einfach ansprechend ist, weil vielleicht auch gewisse Annehmlichkeiten in dem Raum sind? Und das muss man halt quantifizieren.
Und weil wir da sind.
Punkt, wohin, Ja, oder das natürlich, oder weil andere Menschen da sind, ohne Frage, ganz wichtiger Punkt. Oder das Dritte, wohin die Daten gehen, und den Begriff, den habe ich jetzt vor kurzem das erste Mal aufgeschnappt und ich finde total toll, und das ist der Begriff der Datendemokratisierung. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das ist für mich ein Punkt, der einfach nochmal eine neue Qualität reinbringt, dass wir diese Daten, die ja als Rohdaten in der Regel reinfließen und dann verarbeitet werden müssen durch die verschiedenen Stakeholder, die auf die Daten zugreifen, dass wir diese Daten auch einfach mal einer größeren Community zur Verfügung stellen. Vielleicht auch mal allen Leuten im Büro und sagen, ey, ihr habt hier Daten oder ihr habt hier vielleicht auch erste Auswertungen schon. Was würdet ihr daraus interpretieren? Wie würdet ihr daraus reagieren? Und so eine Intelligenz schaffen, die nicht halt immer Facility Management geprägt ist, die vielleicht Asset Management geprägt ist, die vielleicht vermietungsgeprägt ist, sondern die auch mal von einem Nutzer, der einfach nichts mit dem Gebäude zu tun hat, geprägt ist. Und das, finde ich, ist ein total spannendes Konzept, und dahin gehen die Daten, grob gesprochen.
Ich könnte jetzt etwas provozieren. Du hast am Anfang gesagt, das Gebäude hat noch überhaupt keine Smartness, ist also dumm. Ich könnte auch umgekehrt sagen, dass manchmal die Gebäude, wenn sie smart sind, erst richtig dumm werden. Also dumm ist ja nicht unbedingt ein Gebäude, was gar keine Steuerung hat, wo man das Fenster aufmachen kann, sondern ich finde Fehlsteuerung und Fehlsmartness oft so wahnsinnig dumm in Gebäuden. Fallen dir dazu Beispiele ein oder Eva?
Ja, also da würde ich, vielleicht Nils, du hast bestimmt auch 1000 Beispiele, aber das ist für mich ein total wichtiger Punkt. Und deswegen kamen wir auch zu der Folge. Es ist ganz oft, sehe ich in meinem Berufsalltag, dass über Sensoren und über Automation zum Beispiel Verschattung von Gebäuden automatisiert geregelt wird. Und ich stelle mir dann schon die Frage, naja, also wenn man denn die Möglichkeit hat, ein Gebäude zu bauen, warum richtet man so ein Gebäude nicht von Anfang an so aus, dass es eben sowas gar nicht so häufig braucht? Also warum, also ich stelle mir immer die Frage, wenn Smartness bedeutet, etwas zu kompensieren, was im Bau schiefgelaufen ist quasi, oder wenn was nicht richtig geplant ist, dann finde ich es eben nicht smart, sondern finde ich es eigentlich, obwohl es Technologie ist, eher dumm. Aber wie ist denn, wie ist denn dein Blick da drauf?
Das stimmt natürlich, wenn du irgendwas im Bauen in Anführungsstrichen retten kannst, was dann später in Nutzungsphase zu Optimierungen führt, umso besser. Das sind ja auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wie kannst du eben über Analysen feststellen, wie ein Gebäude auch im Betrieb besser performen kann, ohne eben gegebenenfalls vielleicht zusätzliche Applikationen oder Steuerung zu haben. Das ist aber manchmal auch schwierig, weil das ist genau dieses Spannungsfeld, was du auch gesagt hast, Rosa, wo man drin sich befindet. Der eine will es halt heller haben, der andere lieber dunkler, der dritte will es kalt haben, der andere warm. Und ich glaube, dass diese Dummheit, die du gerade ansprachst, die halt aus dem Betrieb heraus resultiert, wo du sagst, wir müssen etwas kompensieren aus dem Bau, vielen verschiedenen Faktoren geschuldet ist. Und einer davon ist natürlich der Nutzer am Ende, der auch bestimmte Anforderungen an Gebäude hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da auch von Anfang natürlich alle mit einzubeziehen und zu sagen, ey, wie kriegen wir dieses Gebäude nicht übertechnologisiert, weil das ist auch immer so ein Punkt, ne? Wenn das Gebäude etwas tut, was kein Nutzer versteht, es ist extrem schwierig. Das ist genau das, was ihr gerade gesagt habt. Warum fährt denn jetzt die Jalousie runter? Oder warum ist es jetzt trotzdem nicht ganz so kalt, wie ich es eigentlich gerne hätte? Und da muss man meiner Meinung nach den Nutzer sowohl vom Anfang an einbeziehen, also wirklich in der Planung und zu sagen, ey, wir planen hier ein Bürogebäude, das hat die und die Anforderungen, wie siehst du das? Weil dann, das ist wieder dieser Nutzerkontext, wird es intelligent. Und was ich auch wichtig finde, den Nutzer informieren. In der Nutzung. Also wenn jetzt irgendwie eine Jalousie fährt oder wenn es gerade mal wärmer ist, weil draußen haben wir 42 Grad, auch mal sagen, ey, guck mal, das Fenster ist gerade offen, vielleicht schließt es. Dann wird es aber wieder auch das, was übertechnologisiert ist, was du gerade als gesagt hast, dass das Gebäude ist dumm, weil es etwas kompensieren muss. Da kann es vielleicht auch dann Dinge einfach optimieren.
Ich kann ein schönes Beispiel mal erzählen über so ein dummes Gebäude. Und auch über die Kommunikation mit den sogenannten Nutzern. Und auch darüber, was eben die ganze Sensorik und die Steuerung eben nicht kann. Sie kann keine Befindlichkeit und keine Emotionen berücksichtigen. Wir wurden gerufen bei einem sehr großen börsennotierten Unternehmen in einem Gebäude. Die waren seit 3 Jahren eingezogen. Man sagt, 2 Jahre braucht die Klimasteuerung und so, um sich so ein bisschen einzujustieren. Und es war eigentlich alles in Ordnung. Die Temperatur hat gestimmt. Man hat geguckt, ob die Windgeschwindigkeit in Ordnung ist. Die Heizung ist im richtigen Moment an- und ausgegangen. Man konnte sogar fensterbedingt öffnen. Also eigentlich war aus Perspektive des Facility Management alles in Ordnung. Nur die Mitarbeitenden, die sogenannten Nutzer, haben alle gesagt, wir fühlen uns hier nicht wohl. Uns ist eine Mischung zwischen kalt, auch wenn es zu heiß ist, ist uns noch kalt. Wir fühlen uns nicht wohl. Es gibt Arbeitsplätze, da will überhaupt keiner sitzen. Ja, so, und dann hat man nochmal an den Wänden geguckt, ob die Wände vielleicht kalt oder nass oder sonst was ist. Nein, es hat alles gestimmt, ja. Und dann haben wir haben wir jemanden gefunden, der so Spezialmessungen macht. Du kennst das wahrscheinlich. Ein Unternehmen aus Dresden, die haben da so ein Gerät aufgestellt. Das hat dann mal die Zugluft gemessen, ja, und hat dadurch ein relativ komplexes Bild erstellt. Und zum Schluss kam etwas sehr Einfaches raus. Der Druck hat nicht gestimmt. Ja, es war einfach falscher Druck und deswegen haben sich die Leute unwohl gefühlt. Obwohl die Temperatur gestimmt hat. Und das war sehr, sehr einfach dann zu regeln. Immer wieder sind sie an die Wickelfalzrohre gegangen und haben die Sensoren untersucht und so. Und man hat es einfach nicht gefunden. Und hat aber auch den Nutzer erstmal nicht ernst genommen. Und ich habe zu dem Unternehmen gesagt, wenn so viele Nutzer und Mitarbeitende sagen, sie fühlen sich nicht wohl, sie fühlen sich körperlich unwohl, sie werden krank, wenn sie die ganze Zeit da sind. Wir haben auch nach dem Licht geguckt, ja. War auch nicht in Ordnung mit dem Licht. Da waren schlechte LED-Beleuchtung, wo nicht das ganze Spektrum abgebildet war. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja? Und zum Schluss hat sich herausgestellt, es gibt tatsächlich einen Hard Fact. Auf den wurde aber keine Rücksicht genommen, weil man die Emotionen von den Nutzern einfach nicht ernst genommen hat. Ja? Das wäre für mich so ein Fall von Dummheit.
Das ist Dummheit. Und was ich ja dann so spannend finde an dem Beispiel, was du gesagt hast, sind für mich zwei Punkte. Zum einen das Thema ernst nehmen und zum anderen das Thema Hard Facts, die einfach passieren. Und das finde ich total spannend, dass du es auch gerade gesagt hast, weil solche Hard Facts müssen einfach auch viel, viel mehr natürlich weitergegeben werden, dass man sagt, ey, beim nächsten Projekt müssen wir auf die Dinge achten und die Dinge berücksichtigen, dass ja dieser Lebenszykluskreislauf, wenn du dann wieder in neue Gebäude gehst, auch solche Dinge vielleicht einfach mal kommunizieren und sagen, das ist nun mal so und da müssen wir drauf achten, weil dann wird es auch wieder eine gewisse Form von Intelligenzsteigerung, weil man lernt ja aus Fehlern dazu, das ist ja bei Menschen auch. Je mehr Fehler man macht, desto intelligenter wird man, wenn man dazu lernt. Und das Zweite ist, diese Befindlichkeiten vom Nutzer abfragen. Und das kannst du natürlich super gut auch mit dieser Technologie theoretisch machen, indem du sagst, wie oft steuert beispielsweise ein Nutzer irgendeine Applikation, wie oft steuert er die Jalousie, wie oft versucht er die Temperatur zu regeln, auch ein Feedback-System einfach einzuführen. Das ist einfach, das ist am Flughafen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, oder am Bahnhof, rot, gelber, grüner Button. Und wenn ich immer den roten Button betätigt kriege, dann weiß ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und bei grün, auch relativ einfaches System. Ich muss, alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Und das ist dieser Spagat zwischen dummen Gebäuden und intelligenten Gebäuden, glaube ich, in dem wir uns die ganze Zeit befinden.
Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die Smartness gesprochen oder die Dummheit in Bezug auf Messungen, die durchgeführt werden können. Das heißt, das ist ja ein großer Vorteil, den wir jetzt haben durch die Sensoren, durch die verschiedene Technik, die wir in den Gebäuden haben, dass wir jetzt gewisse Dinge messen können, visibel machen, die ganze Zeit vielleicht emotional da waren, aber wir können dem jetzt einen Namen geben. Point taken, also es ist super so, aber ich bin schon wieder einen Schritt weiter, Nils, und ich bin mir sicher, du auch, weil ich mich frage.
Und ich?
Und du auch natürlich, du sowieso drei Schritte weiter, Rosa, natürlich, ja, aber ich frage mich natürlich, so im Sinne von empathischen Gebäuden, kommunizierenden Gebäuden, also das ist ja jetzt einfach etwas, was du tust, misst, dann irgendwie versuchst, wieder was zu ändern, dann wieder misst. Aber die Frage ist ja, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, können die Gebäude mit uns kommunizieren, können die Gebäude miteinander kommunizieren? Und wenn das eine Gebäude mehr Strom produziert vielleicht als das andere, kann es dem anderen das abgeben oder der Umgebung abgeben? Ich höre jetzt auf, weil ich habe jetzt wieder tausend andere Sachen noch, damit das jetzt nicht wieder so eine verschachtelte Geschichte wird. Aber ich will nur sagen, das ist ja nicht messen, sondern die Smartness in der nächsten Stufe ist für mich, die Gebäude können auch kommunizieren und sind vielleicht ein Stück weit auch empathisch.
Mhm. Und sie teilen auch, ne? Und das ist ja das, was so ein bisschen was Menschliches macht. Du hast gerade das Beispiel Strom und es wird auch, glaube ich, die in der Zukunft immer wichtiger. Wir können im Sommer durch Photovoltaik und Ähnliches auf Dächern super viel Strom produzieren, aber was machen wir im Winter? Und da wird es natürlich total wichtig, dass Gebäude, wie auch Menschen in einem Zusammenleben, miteinander teilen. Und vielleicht, das eine hat dann Photovoltaik, das andere produziert vielleicht Wasserstoff in Zukunft, was im Moment natürlich auch noch viel zu teuer ist. Und dadurch über so Quartierslösungen dann auch wieder sagen, wir Gebäude werden im Prinzip Teilnehmer einer Gesamtcommunity. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch wieder nicht nur die Gebäude miteinander verknüpfen, sondern auch die Menschen miteinander verknüpfen, denen ich sage, hier, guck mal, du hast gerade vielleicht zu viel Strom, ich brauche gerade das, lass uns doch einfach tauschen und miteinander interagieren. Und das ist ja dieses Thema Smart Grid auch und dieser Gedanke dann am Ende Smart City, das ist immer alles mit Smart irgendwie verbunden, aber das ist natürlich dieser Gedanke zu sagen, wenn wir zusammen kollaborieren und auch als Gebäude interagieren miteinander und als Gebäude miteinander kommunizieren, wie es Menschen ja auch tun, dann hast du ja so eine gewisse Empathie und einfach dieses im Quartier zusammenarbeiten. In Köln sagt man in unserem Veedel, da halten wir zusammen. Und da wird es ja dann in Zukunft auch hingehen müssen, weil nicht jeder wahrscheinlich seinen eigenen Wasserstofferzeuger hat, den er im Sommer entsprechend Wasserstoff generieren kann, den er im Winter dann für die Heizung nutzen kann, wenn er zu wenig Photovoltaik und Sonneneinstrahlung vielleicht hat. Und das sind alles so Punkte, wo dann die Zukunft hingeht. Und ich glaube, die Zukunft von Gebäuden muss auch dahin gehen, dass wir immer mehr auch produzieren, nutzbar machen und gemeinsam uns auch austauschen. Regenrückgewinnung ist ja genauso ein Thema. Wenn wir uns die Sommer angucken, die werden immer trockener. Dass du dann auch schaust, wie kann ich auch Wasser speichern, wenn denn Regen fällt? Das ist ja ein Phänomen, was auch immer mehr aufkommt. Wenn Regen fällt, dann in Massen. Und dann ist es erstmal wieder 3 Wochen trocken. Wie können wir da auch eine Speicherung zusammen machen? Und das ist so ein Community-Gedanke, der, glaube ich, auch so, ich hoffe nicht die nächste Evolutionsstufe, sondern sehr, sehr schnell auch kommt, weil das notwendig ist, um unsere Gebäude auch fit für die Zukunft zu kriegen.
Mhm. Eva, gibst du mir nochmal einen Schluck von dieser Brause?
Was soll ich dem auch?
Wir trinken hier natürlich wieder einen. Eva, und wir sitzen ja mit Nils nicht zusammen, der ist uns ja zugeschaltet. Deswegen muss er diese Mädchenbrause jetzt nicht trinken, Prösterchen, sondern... Salut. Wir stoßen mit ihm an, er hat ein anständiges Körper.
Prost.
Ja, also ich habe ja gedacht, wir erzählen hier auch mehr Schoten von irgendwelchen dummen Gebäuden und wie blöd die sein können. Wenn ich das Thema Gebäude höre, fällt mir immer ein Veranstaltungsgebäude ein, in dem wir schon alle Gäste hatten und eine Bühnenshow hatte schon angefangen. Und dann ist irgendeine Steuerung amok gelaufen. Wir wissen bis heute nicht, was es war. Und es lief ein Band, dass man sofort das Gebäude verlassen und räumen soll. Es gab keinen Grund dafür. Es hat nicht gebrannt. Wir hatten genug Sauerstoff. Es gab also objektiv keinen Grund dafür. Dieses Band lief und ist dann, es hieß, bitte verlassen Sie sofort das Gebäude. Und irgendwann ist das Band hängen geblieben. Und dann hat man während der Veranstaltung, also wir hatten Speaker auf der Bühne, wir konnten es nicht abstellen, die Haustechnik hat es nicht in den Griff gekriegt, man hörte einfach nur Gebäude, Gebäude, aus dem Kontext, bitte verlassen Sie sofort das Gebäude. Und da haben wir das erste Mal gesagt, Mann, ist dieses Gebäude dumm. Das ist natürlich ein relativ einfaches, aber sehr sinnbildliches Beispiel. Ich finde, es gibt so sehr viele Beispiele, wo Gebäude, wo man vermeintlich Smartness hat und vermeintlich irgendetwas verbessert, was manchmal mit viel einfacheren Dingen, die du vielleicht sogar als dumm bezeichnen würdest, reguliert werden könnten. Eva, du hattest doch auch Beispiele von dummen Gebäuden.
Ja, also wir hatten ja auch den Martin Haas schon mal hier als Gast, ja, und der hat ja das Alnatura-Gebäude entwickelt. Da war ja die Maßgabe so wenig Technik wie möglich. Also man hat erstmal dieses Gebäude so untechnisch wie möglich geplant, hat erstmal geguckt, wie man das am besten hinbekommt und hat dann quasi da, wo es noch notwendig war, die Technik obendrauf gebaut. Es ist ein unglaublich modernes Gebäude, wenn man reingeht, ein unglaublich effizientes Gebäude. Und das ist eben für mich so ein Beispiel für, man guckt erstmal die Grundstruktur an und dann guckt man, wo Technik wirklich Sinn macht und nicht die Technik an sich ist sozusagen im Vordergrund. Es gibt ja auch ganz viele Technikenthusiasten und da fällt mir auch eine Geschichte ein. Vielleicht ist die auch ganz interessant. Und vor vielen, vielen Jahren habe ich in den USA mal eine Zeit lang gelebt und bekanntermaßen sind die Amerikaner ja auch Technikenthusiasten. Ja, in der ja. Und wir mussten, also es gab einen Blizzard und die Stromleitungen in den USA sind ja nicht so weit über dem Boden, aber das heißt, da waren ein paar durchtrennt und das Quartier, in dem ich gewohnt habe, das war im Prinzip nicht mehr bewohnbar. Warum nicht? Weil die Gebäude gar nicht ohne elektrischen Strom quasi mehr funktioniert haben. Also selbst unsere Heizung, unser Fireplace, also wir hatten sogar so einen Kamin im Haus, selbst der war nicht mehr beheizbar, ohne dass das elektrisch angestellt wird. Und das war für mich auch so, das hattest du auch, glaube ich, Nils, am Anfang gesagt, wenn so ein bisschen das Gebäude Herr über dich wird und du nicht mehr Herr über das Gebäude bist, das ist dann so ein Punkt, wo man natürlich dann irgendwie immer fragen muss, ist das jetzt, ist das dann smart oder ist das dann dumm?
Und vor allen Dingen ist es denn entweder oder. Setzt man denn nur auf Elektronik, auf Steuerung, auf Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz? Oder wäre es nicht wirklich Future, wenn man natürliche Methoden mit Digitalisierung verbinden würde? Also wenn man sagt, wir kriegen die Klimaanlage in einem Bürogebäude nicht richtig gesteuert über unsere Lüftung und es ist alles so furchtbar stromintensiv und produziert wieder CO2. Wir machen eine Kombination aus Begrünung, die tolle Klimaeffekte auf das Gebäude hat. Und gleichzeitig nutzen wir den Strom der Computer und nutzen den Strom oder nutzen die Abwärme und bauen da wieder etwas an. Ja, kann man die Sachen nicht intelligent miteinander verknüpfen? Wäre das nicht die Zukunft?
Das ist ein definitiver Bestandteil der Zukunft, ne? Wenn ich die Möglichkeit habe, Belichtung und Belüftung und entsprechend aufgrund der baulichen Voraussetzungen so zu schaffen, dass ich kaum Technik brauche. Also wäre ich der Erste, der dabei ist, weil es natürlich auch dann in der Nutzung optimiert ist. Das kann ich mir bei vielleicht auch irgendwie Bürogebäuden, wo dann entsprechend auch eine Verglasung ist, die ausgelegt ist und so weiter vorstellen. Wenn ich jetzt aber ein Kaufhaus in Magdeburg beispielsweise baue, was im Innenbereich auch ziemlich viel Nutzung hat, wo du dann natürlich auch sagst, sind Riesenflächen, die da sind, wo du halt eben nicht Fensterflächen ohne Ende hast, sondern auch Festverglasung und unten dann die Luftschranke. Ja, da musst du natürlich intelligent steuern und gucken, wie passt es auf die Besucherströme und so weiter. Also ich glaube, das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, der Nutzer und der Gebäudetyp, es muss individuell betrachtet werden. Ich glaube, daran lässt sich so eine Intelligenz oder Dummheit von einem Gebäude noch festmachen, je nachdem, in welche Richtung das Ganze geht.
Ist ja wie bei Menschen auch. Ja, intelligente Menschen sind ja in der Lage, durch Kommunikation auch zu lernen. Durch Feedback.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema empathische Gebäude.
Ja, das finde ich auch spannend. Ne? Ja.
Also ich finde das total, ja. Vielleicht auch nochmal. Wir haben ja alle, oder ich weiß nicht, was du für eine Uhr anhast, ja, aber ich habe mittlerweile so eine Apple Watch. Viele Leute haben die.
Er
ja.
hat gar nichts an, er zeigt seine blanken Unterarme.
Das ist jetzt, hätte ich jetzt anders erwartet, Nils, bei einem Professor für digitales Bauen. Aber
er hat alles in der Brille drin.
Ja, genau, ich sehe es über Augmented Reality direkt vor mir.
Genau. Also dieses Thema. Menschen sitzen im Gebäude, ich sitze auch den ganzen Tag oft in einem Bürogebäude. Ich merke irgendwann, ich bin total ausgepowert nachmittags und ich würde mir so wünschen, und ich weiß, in Deutschland ist immer diese Datenschutzfleck, die lassen wir jetzt mal ganz kurz beiseite, weil wir da so wahnsinnig empfindlich sind in Deutschland, aber dieses Thema, ein Gebäude kann mir vielleicht vorher schon sagen, übrigens, wenn du jetzt ganz lange an diesem Platz sitzt, du wirst müde werden oder wenn du jetzt dich nicht bewegst, nach 2 Stunden und nur auf diesem Stuhl sitzt, dann wirst du nicht so leistungsfähig sein, wie wenn du dich einmal zwischendurch bewegst und einen Spaziergang eine 30 Minuten an der frischen Luft machst. Also dieses, ja. den Nutzer vielleicht auch zu befähigen, noch, wenn er das möchte, ja, es geht ja nicht darum, Menschen zu Dingen zu zwingen, die sie nicht möchten, aber nochmal so eine Stufe, ne, wie kann ich den noch empathisch, ne, noch besser auf meinen Nutzer eingehen als Gebäude.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Also es gibt, wir haben natürlich die technologische Sicht, die wir jetzt schon zu Ende diskutiert haben, aber wo wir auch gesagt haben, wo du dann aussehen kannst, zum Beispiel eine App, du hast dich länger nicht bewegt, dein Tisch wurde nicht hoch und runter gefahren, so ein Stehsitzarbeitsplatz, mach vielleicht das mal, fahr vielleicht auch mal den Tisch hoch. Das hilft ja auch an vielen Punkten. Und dann dieses Empathische, was das Gebäude mitbringen kann, auch im Sinne der ja, wirklich dieser empathischen Aura, die ein Gebäude ausstrahlt, auch Flexibilität in der Arbeitsplatzwahl ausstrahlen. Also dass du nicht nur den Stillarbeitsplatz hast, dass du nicht nur den Open-Space-Arbeitsplatz hast, sondern dass du vielleicht auch mal einen Raum hast, wo du dich zurückziehen kannst, dass du vielleicht auch mal eine Runde Playstations spielen kannst, dass du vielleicht auch mal Tischtennis oder Kicker spielen kannst. Dann ja, der Tischkicker ist ja das Paradebeispiel. Aber der Tischkicker ist das im Sozialthema, glaube ich, im Büro. Aber du schüttelst mir im Kopf, wenn du es anders siehst.
Nee, weil ich den Tisch, der nervt mich, aber das ist eine andere Geschichte.
Dich persönlich.
Ja, der gehört auch irgendwie, der ist zu laut und der klappt nicht, der Tischkicker. Den machen immer die schlechten Innendesigner in jedes Layout rein.
Du musst, und das ist wieder das Sympathische an einem Gebäude, wo du diesen Tischkicker nicht hörst, aber die Leute trotzdem kickern können. Dann hast du ein sympathisches, intelligentes Gebäude. Aber ich glaube, dass du um ein Gebäude nicht nur technologisch ist das eine, ohne Frage, ne? Aber das andere ist halt wirklich so, wie ist das Gebäude und wie funktioniert es? Und du siehst auch an Gebäuden, ob sie funktionieren, wenn beides miteinander verschmilzt, also wenn eine Architektur auch darauf eingeht und wenn eine Technik darauf eingeht. Und wenn du ein Gebäude hast, was überhaupt nicht ansprechend ist und nur mit Technik ausstattest, funktioniert es nicht und umgekehrt funktioniert es an vielen Punkten auch nicht. Und das ist halt diese Symbiose, die so ein Gebäude dann empathisch liebenswert macht und nutzenswert.
Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn es um Digitalisierung geht. Ich glaube, das große Asset, was wir haben, ist als Menschen, dass wir echte Emotionen haben. Und ich glaube, dass die empathischen Gebäude ja eventuell in ihrer Sensorik, in der Steuerung darauf Rücksicht nehmen können, das irgendwie erfassen, aber auch nur an objektiven Daten. Also an der Atmung, an, ich weiß nicht, ob jemand anfängt, irgendwie wärmer zu werden oder so. Das sind ja auch wieder Hard Facts, ja. Ja, wenn es bei einem heiß wird und man, keine Ahnung, hat einen Sensor am Tisch, wie warm ist der Mensch, dann kann man da vielleicht auch wieder drauf Einfluss nehmen. Bluthochdruck.
Definitiv.
Kommt automatisch eine Spritze.
Du lachst, es gibt Gebäude, zum Beispiel in Japan, die auch auf Herzfrequenzen und sowas reagieren. Ja. Ne? Also vor allem für Eltern, also das ist ja auch in einer alternden Gesellschaft extrem wichtig, dass du halt solche Sachen hast. Natürlich, dumm ist es dann, wenn das Gebäude im falschen Moment irgendwie was tut. Ne? Dann wird es wieder schwierig.
Und wenn es in den falschen Händen dann ist, ne? Wo wir ja diesen Datenthema sind, wo wir dann...
Achso, das hast du gerade noch ausgeklammert.
Nee, absolut, aber das ist ja immer so wie dieses zweischneidige Schwert. Ne? Also dieses, wenn wir daran glauben, dass alles immer nur gut ist, dann würden wir uns doch ganz viel trauen jetzt schon. Und weil wir eben nicht daran glauben, dass alles gut ist, sind wir immer so kritisch und überlegen immer, ist das jetzt, macht man das oder soll man das oder was steht da dahinter und wer will das jetzt eigentlich und für wen ist das gut? Mhm. Ne? Also.
Aber was gibt es denn für Beispiele, wo die vermeintliche Intelligenz dumm ist? In der Lichtsteuerung hatten wir das oft mit dieser Master-and-Slave-Steuerung, also wo eine Lampe dann alle anderen Leuchten genau das gemacht haben, was die eine Leuchte gemacht hat und dann eine ganze Etage hell war, weil an einer Stelle einer saß und gearbeitet hat bis nachts, musste dann eine ganze Etage beleuchtet werden. Aber das ist schon yesterday, ja? Da sind wir ja schon drüber hinaus. Diese Art von Master-and-Slave-Steuerung gibt's ja gar nicht mehr bei der Beleuchtung oder setzt man einfach nicht mehr ein. Aber gibt's denn moderne Geschichten? Wo man sagt, also das war jetzt echt dumm.
Ich glaube, es ist immer situationsbedingt. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es ja meistens dumm. Ne? Also ja. Wenn es funktioniert, sind ja alle so, das ist ja im Gebäude ganz klassisch, wenn etwas funktioniert, redet keiner drüber, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Ich habe es in letzter Zeit so ein bisschen häufiger bei Türsteuerungen erlebt, wenn ich irgendwo zu Gast war, dass die NFC-Schnittstelle nicht richtig funktioniert hat oder der QR-Code nicht richtig gelesen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Und dann willst du diesen Besprechungsraum und derjenige steht mit seinem Handy vor und will jetzt zeigen, wie smart es ist und es funktioniert einfach nicht. Ja, das ist natürlich auch so ein Thema und vor allem ist das total ärgerlich, wenn du gerade Kaffee holen wolltest auf deiner Seite des Flurs und nicht mehr in dein Büro kommst. Das sind halt einfach so Punkte oder wenn halt irgendwo der Akku leer ist. Also das ist so ein großes Problem, wenn du alles über Apps steuerst und auf einmal ist dein Akku leer oder du hast gerade ein Telefonat gehabt und stehst dann vor verschlossener Tür oder kannst dir deinen Arbeitsplatz nicht mehr buchen. Was natürlich auch schwierig ist, Thema Arbeitsplatzbuchung, wenn da die Software nicht richtig im Hintergrund funktioniert und irgendwie Doppelbuchungen sind. Das ist zum Glück bei den meisten Apps jetzt auch inzwischen ausgemerzt, aber ja, am Anfang war das auch teilweise dauernd, so, dass du dann sagst so, hey, hier sitze ich und ach, ja, was machst du denn hier? Ja, ich habe da auch gebucht.
Vor allen Dingen, wenn es ums Besprechungsräume geht, das fand ich immer so lustig, die gebucht waren. Zum Schluss, wenn dann irgendwie drei Teams vor der Tür standen, die alle gesagt haben, wir haben den Raum doch gebucht, wie würde er dann doch letztendlich vergeben? Wieder nach ja, Hierarchie. Dr. Kloppenzock aber ist höher gestellt als der Scrum Master sowieso und dann hat Dr. Kloppenzock den Besprechungsraum bekommen.
Aber weißt du, was das Allerdümmste an der Sache ist? Wenn der Besprechungsraum gebucht ist, aber nicht genutzt wird.
Ja.
Das ist ja auch so ein Thema. Alle Besprechungsräume ja, sind ausgebucht, aber derjenige, der den Raum gebucht hat, trägt ihn nicht aus. So, und da hilft dann wieder zum Beispiel so eine Sensorik. Ne? Du sagst, ja, ist eine Belegung und dann fragst du nach 15 Minuten, ey, lieber Nutzer, wie hast du gesagt, Dr. Zockenklopp, brauchst du den Raum noch? Ja oder nein? Wenn du nicht innerhalb von so und so Zeit antwortest, dann geben wir ihn frei und dann ja, kann man buchen. Und das ist ein Riesenthema, was wir haben. Wir bauen immer mehr und mehr Besprechungsräume. Und wenn du dir mal anguckst und dann vorbeiläufst, vor allem, also gut, zwischen 9 und 14 Uhr geht's vielleicht, aber danach wird schon wieder echt mau. Und dafür hast du halt Riesenflächen, die du verbrauchst.
Und die man dann in der Zeit nicht anders nutzen kann. Das wäre ja gut. Das ist ja gut, dass man die Besprechungsflächen hat, aber dann sollte man in der Zeit was anderes machen können. Das ist übrigens oft ein Sekretärinnenproblem oder Assistentin der Geschäftsleitung oder so, weil die, das habe ich selber erlebt befreundeten Bank, in einer Bank, für die ich gearbeitet habe, die haben sehr früh dieses Tool eingeführt, dass man Besprechungsräume im gesamten Campus buchen kann. Also nicht mehr wie vorher auf der Etage, die Teams, die man kennt, sondern man konnte halt im ganzen Campus gucken, in welchem Gebäude ist noch was frei und sich dort einbuchen. Als dieses vorgestellt wurde, haben die alten Sekretärinnen gesagt, was bei uns auf der Etage, da kommt keiner rein. Und haben die Besprechungsräume gerade mal für ein Jahr durchgebucht, komplett. Ja, das hat man dann wieder aufgelöst, aber da war der Mensch das Handicap, ja. Und die Technik, eigentlich ja, Intelligenz, hat zu einem unglaublichen Chaos geführt, weil schlussendlich niemand mehr irgendwo mieten konnte und alle dann erstmal eine Woche in der Kantine saßen, bis man überhaupt die Sache rausgefunden hat.
Ja, das ist ja genau wieder dieses Thema Empathie. Menschen sind ja Gewohnheitstiere.
Ja.
Und Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Betriebsrestaurant ist das eine Beispiel. Alle rennen um 12.30 Uhr hin. Das kannst du natürlich cool steuern, wenn du sagst, das Gebäude denkt mit und sieht. Oder bei uns bei der Mensa um 13 Uhr ist da ein Riesenandrang. Dass du einfach sagst, ich steuere das. Wenn ihr um 13.30 Uhr kommt oder um 12.30 Uhr, ist vielleicht das Essen 20 Cent günstiger oder keine Ahnung was. Und auch bei Arbeitsplätzen, dass du sagst, ja, viele buchen auch Arbeitsplätze die ganze Woche durch, weil sie sagen, ey, ich finde den Arbeitsplatz toll und ich will da sitzen bleiben.
Ja.
So, und genau das ist ja das Thema. Und damit erreichst du natürlich, dass Arbeitsplätze immer dauer gebucht sind, auch wenn derjenige vielleicht nicht da ist, auch wenn er in einem Besprechungsraum ist. Und da vielleicht auch mal so ein bisschen Vorschläge machen und vom Gebäude vielleicht auch so ein bisschen Vorschläge machen, dass du sagst, hey, mit dem interagierst du viel. Da ist natürlich das Thema Datenschutz ganz wichtig und muss natürlich betrachtet werden.
Und mit dem Betriebsrat gesprochen werden.
Ja, aber wenn du halt mal ausklammern würdest, ne, dass so ein Gebäude dann auch guckt über Beacon-Funktion beispielsweise, mit wem ist er denn oft unterwegs und mit wem ist er zusammen und matcht das Ganze dann, dann hast du natürlich eine ganz andere Grundlage und dann kannst du sagen, ach, du bist doch häufig mit dem zusammen, wahrscheinlich hast du viel mit dem zu tun oder gerade ein Projekt mit dem, wollt ihr nicht zusammensitzen, der sitzt die nächsten Tage da, hast du nicht auch Lust dann ins Büro zu kommen.
Und da habe ich genau so eine Lösung habe ich bei einem Pharmaunternehmen gesehen, total cool gemacht, da konnten die Leute sich eben freiwillig entscheiden, in so Gruppen zusammen zu finden und zu sagen, für meine Gruppe, die ich freischalte, die sehen immer, wo ich bin, das ist so ein riesen Gebäudekomplex gewesen und konnten ja, sich dann so auch treffen, weil sonst hätten sie sich wahrscheinlich nie gesehen in dem großen Gebäudekomplex. Und da hat das Gebäude tatsächlich geholfen, Leute zusammenzubringen, die sich sonst nicht begegnet wären. Also das war dann mit Sicherheit smart.
Ja. Ich habe aus der Schweiz ein Konzept bekommen, jetzt mal die Schweiz und nicht aus Schwaben. ist ja auch beliebt bei uns immer die Schweiz. Ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt wurde, aber da war die Idee dahinter, dass man die Leute so zusammenbringt, wie sie ihren Arbeitsalltag leben. Also gar nicht mehr nach Tätigkeitstyp, nicht mehr die Buchhalter alle zusammensetzt und die Kreativen und die Entwickler zusammensetzt, sondern dass man die zusammensetzt, die gerne Heavy Metal hören bei der Arbeit. Oder dass man die zusammensetzt, die spät kommen, gerne später kommen und auch später gehen, weil man dann für die einfach die Umgebung entsprechend einrichten kann. Ne? Also eher nach individueller Präferenz, ja, nach Persönlichkeitstyp, ja. So, das fand ich auch einen ganz interessanten Ansatz und da können natürlich auch die Gebäude helfen, wenn sie dann intelligent sind. Ja, also mit den dummen Gebäuden, wir kommen nicht so ganz weiter.
Ich wollte es ist ja gerade die Messe in Las Vegas, ne? Diese Consumer Electrification Show heißt die, glaube ich, ne? Die CES. Und da ist eine interessante Sache gewesen. BMW hat ein Auto veröffentlicht, ein Concept Car. Und funktioniert folgendermaßen. Die Frontscheibe und die Seitenscheiben, die werden komplett zu Screens. Und du fährst in Paris oder in Frankfurt, aber eigentlich fährst du dann in Las Vegas oder ganz woanders. Also du bist quasi im Metaverse. So. Also es ist eine Entkopplung der echten Welt zum Metaverse oder zur virtuellen Welt. Warum erzähle ich das jetzt? Die Frage ist ja immer, du hast ja Gebäude mit Fenstern, wo du nach draußen guckst und du hast jetzt plötzlich sowas wie dieses Metaverse kommen und die Frage ist für mich dann auch, was heißt das denn dann für das Gebäude in Zukunft? Gibt es dann Räume, die sind fensterlos und wir sind dann im Metaverse und das funktioniert aber gut? Oder, also Nils, wie ist denn da so dein, weil ich fand das so spannend, dieses Concept Car, weil ich gesagt habe, wow, also das ist eine ganz andere Nummer jetzt, ne, weil es nicht mehr die Verschmelzung von echter Welt und virtueller Welt ist oder Zusatzinformationen, sondern wirklich dann so eine Entkopplung.
Ja.
Ich finde, das ist die totale Verschmelzung.
Ja,
du hast halt, da ist ja halt die Frage, wie weit gehst du, ne? Und wie weit gehst du mit diesem Metaverse und vor allem, was ist das Metaverse am Ende? Ich finde diesen Begriff total spannend und wir haben jetzt auch gerade studentische Arbeiten zu dem Thema, die sich damit auseinandersetzen, was bringt das Metaverse für die Zukunft der Baubranche? Und ich glaube einfach, wenn du dich dann in so eine Umgebung auch versetzen kannst, in der du dich wohlfühlst, ist natürlich echt nochmal ein Mehrwert. Man muss natürlich immer schauen, wie weit geht das und wie viel Sinn macht es, so ein Gebäude, was ja auch im Prinzip, und da waren wir beim Empathischen, so eine Kommunikationsfläche ist, wirklich dahin zu machen, dass jeder individualisiert ist. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Ich finde das cool, wenn du es irgendwie zu Hause machen kannst, wenn du dann sagen kannst, ich beam mich mal gerade nach Las Vegas, weil ich gerade nach Las Vegas will. Im Büro fände ich cool, wenn es wirklich in Gruppen ist, die sagen, wir sind die Heavy Metal, wir gehen auf Wacken im Metaverse und haben alle unseren Raum, wo wir dann da drin sind. Oder andere. Ich glaube aber, wenn jeder sich so stark wieder individualisiert und in seiner eigenen Welt unterwegs ist, dann vergessen wir diesen Aspekt, den zum Beispiel Büroimmobilien haben oder den Einkaufszentren haben oder den Stadien oder sonst was haben, dass man eben zusammenkommt und sie als Menschen auch trifft. Und das macht ja auch ein Gebäude aus. Wir müssen als Menschen treffen wir uns. Und das ist ja dieser Socializing-Faktor, den wir haben. Und das merkst du ja auch, wenn ich euch gegenüber sitzen würde und jetzt nicht hier vom Laptop, ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre als so, wie es jetzt ist. Und das ist für mich dieser große Mehrwert an Gebäuden einfach auch. Man trifft sich, man interagiert miteinander. Man kann diese Welt bestimmt an bestimmten Punkten einsetzen, aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass das Reale für viele auch wichtig ist. Und das haben, glaube ich, auch die Jahre der Pandemie gezeigt, sich im realen Treffen und mal nicht abgelenkt sein, sondern sich miteinander auch unterhalten.
Ich bin sicher, das wird eine enorme Renaissance erfahren. Im Moment sucht man ja nach Konzepten für die Innenstädte und so, weil die Innenstädte nicht mehr richtig frequentiert werden. Ich glaube, Konsum und Begegnung wird voneinander abgekoppelt sein, ja, weil wir können sehr easy konsumieren, indem wir was bestellen, aber wir wollen uns treffen, wir wollen auch einen Menschen vor uns haben und die Ebene der Sinnlichkeit haben wir im Metaverse nicht. Ich weiß nicht, wie du riechst, jetzt wo du das Kölsch was zu Ende getrunken hast, ja. Und das gehört, aber das gehört bei uns Menschen. Du hast gesagt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir sind eben auch noch Tiere. Ja. Und wir haben auch noch eine Form von Sinnlichkeit, die bei unserer Interaktion auch eine Rolle spielt. Ja, ich will ja auch einen Mensch mir gegenüber haben und ich reagiere auf seine Pupillen, ich reagiere auf sein Kopfnicken, ich reagiere, ob er mit den Füßen scharrt. Ja, das sind, sind ja unbewusste Ebenen, wo wir auch noch miteinander kommunizieren. Deswegen finde ich das einen sehr schönen Einwand von dir. Ich glaube ganz wirklich, dass die Live-Begegnung eine riesen Renaissance erfahren wird und dass das auch gerade im Büro das Wichtige ist, warum die Leute noch ins Büro kommen. Metaverse, Wacken kann man doch alles von zu Hause aus machen. Ja, da kann man sich doch treffen im Metaverse. Dazu muss man nicht ins Büro fahren, um gemeinsam ins Metaverse zu gehen. Sondern dann, weil man einen leibhaftigen Menschen vor sich haben will. Und das brauchen wir. Das brauchen wir auch für die sogenannte Chemie unter Menschen. Ja, dass es so jetzt mal klappt, ist Zufall. Nee, vielen Dank. Das finde ich ein ganz tolles Statement von dir.
Wir sind Trockennasenaffen.
Was sind wir?
Trockennasenaffen.
Trockennasenaffen.
So, das habe ich irgendwo letztens gehört. Fand das irgendwie einen netten Begriff. Also in uns
das
steckt
war ein
noch
ehemaliger
ganz
Kokser, der dir das gesagt hat.
Nee. Also
ein Trockennasenaffe. Ja, ja. Nein?
Nee, aber im Sinne von, wir sind natürlich Tiere und brauchen ganz viele ursprüngliche Dinge. Und deswegen kommt ja Technik auch immer an Grenzen. Insofern ist das natürlich ein spannender Einwand. Rosa, wie viel Zeit haben wir denn jetzt?
Nicht mehr sehr viel, weil Nils auch gleich gehen muss. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen, ja. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Nachhaltigkeit eingehen. Mhm. Ja. Mhm. Gerade mit jemandem drüber zu sprechen, der mal in Wuppertal an der Bergischen Universität etwas gemacht hat. Wo ist denn jetzt die Schnittstelle? Wer bringt denn jetzt eigentlich die Intelligenz und die sogenannte, nein, es ist nicht das Rudimentäre, das Natürliche wieder zusammen. Wie kriegen wir das zusammen? Mhm. Wessen Aufgabe ist das? Wer macht das?
Wessen Aufgabe das ist? Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt. Was ich ja total spannend finde, so dieser Einfluss von Pflanzen, von Natur einfach auf den Menschen und natürlichen Stoffen. Das ist so ein Punkt, den man einfach mal näher betrachten muss. Und wie gesagt, ich bin ja ein sehr datengetriebener Mensch, das merkt ihr auch, digitales Planen und Bauen, ich komme aus der Richtung. Und für mich zählen halt an vielen Punkten auch so Hardfacts, zum Beispiel einfach zu evaluieren, wie wirkt sich so eine Pflanze aufs Raumklima aus anhand von entsprechenden Datenanalysen. Aber ich glaube, dass einfach auch dieser weiche Faktor, ich habe mal eine begrünte Fassade, was ich total cool finde, diese Grünfassaden auch oder über mehrere Stockwerke in Eingangsbereichen, die imponieren ja auch immer wieder und es ist einfach wunderschön, dieses Schallschluckende von Natur, auch das, was ihr ja in eurem Podcast hattet, das Gebäude, was ja aus lehmnachhaltigen Baustoffen entsprechend gebaut ist, das ist natürlich ein bisschen back to the roots, aber man merkt auch, dass die Menschen sich dran wohlfühlen, weil einfach das ein angenehmes Klima ist, auch von der Wärmespeicherung und so weiter.
Und wir sparen Energie durch Gebäudebegrünung. Ich empfehle den Podcast Gebäudebegrünung an dieser Stelle auch dir. Wie viel Energie wir sparen, ist unglaublich, ja?
Genau, das sieht man ja zum Beispiel in Singapur. Ich weiß nicht, ob ihr das da mal wart. Es ist ja eine so grüne Stadt geworden. Also die waren ja auch natürlich zugebaut ohne Ende. Und jetzt inzwischen gibt es ja auch entsprechende Vorhaben, dass die Gebäude begrünt sein müssen und so weiter. Und dass die Natur auch einfach wieder zurückkehrt. Und das gibt den Menschen, und da war mal eine Reportage drüber, die ich gesehen habe, es gibt den Menschen einfach total viel, weil auch wieder Tiere zurückkommen. Weil man auch wieder natürlich irgendwie, man freut sich ja auch, wenn ein Tier im Garten ist, wenn vorm Fenster irgendwas ist, irgendwie freut sich der Mensch ja dann doch immer wieder darüber. Und deswegen ist so diese Symbiose aus dem Natürlichen, wir sorgen für eine optimale Belüftung und können es vielleicht an einer anderen Stelle nochmal unterstützen, glaube ich, dann auch so einen Mittelweg, den wir ganz gut machen können. Und das ist das Wichtige, weil du gefragt hast, wer ist daran beteiligt? Ich glaube, daran müssen alle beteiligt sein. Und das fängt schon von vornherein an. Das fängt an vor allem beim Kunden am Ende, ne? Also beim Auftraggeber, der sagt, ich will so ein Gebäude bauen. Aber vielleicht auch bei der öffentlichen Wahrnehmung, die ja immer noch in Innenstädten vielleicht das Grün noch nicht ganz so finden, aber vielleicht auch einfach da mal ein bisschen pushen. Aber auch die Planer, die Ausführenden, alle müssen da Hand in Hand arbeiten, damit man eben dieses Optimale von Gebäuden kriegt. Und vor allem auch diejenigen, die schon mal gebaut haben und eben die Ideen davon haben, wie so ein Gebäude am besten funktionieren kann und das Wissen auch weitergeben. Und natürlich dann, was unsere Aufgabe natürlich auch ist, die Studierenden entsprechend dazu motivieren, auch mit so einer Power und so einer Energie, und die haben auch alle Bock auf das Thema, das merkst du auch, diese Power und Energie auch ins Berufsleben zu starten und da auch zu überzeugen, dass das einfach coole Lösungen sind, die wir, wenn wir sie umsetzen, uns natürlich extrem bereichern.
Ja, und wenn ich mir jetzt wieder was wünschen darf oder wieder so in die Zukunft gucken darf, dann ist es so, naja, warum kann das Gebäude denn nicht einfach auch CO2, wenn zu viel in der Luft ist, aus der Luft rausziehen? Ja, oder warum kann das, also im Sinne von, warum kann das nicht noch nützlicher sein? Ist das dann die Smartness der Zukunft, dass ein Gebäude wirklich nützlich ist? Und auch dieses Thema mit der Begrünung ist ja auch, das ist ja einfach, ne, ohne das heizen sich Städte ja so dermaßen auf, dass man gar nicht mehr drin verweilen möchte. Deswegen, also auch da, warum können Gebäude, die sind überall in allen Städten natürlich vorhanden, ja, warum können die nicht noch einen anderen Nutzen bringen, als einfach einen Raum darstellen? Das ist für mich dann die Zukunft von smarten Gebäuden.
Ja, also Gebäude werden zumindest mal Energieerzeuger in Zukunft sein müssen. Also was, da gibt es ja die verschiedensten Lösungen, die du auch hast. Und dieses Stadtklima, das ist einfach immer, ich finde es total spannend, wenn du das mal beobachtest, wie Städte da auch reagieren drauf. Und ich hoffe auch in Zukunft, dass wir unsere Stadt wieder grüner kriegen. Und ich glaube aber auch daran, dass das so kommen wird, weil anders kriegen wir es auch in der jetzigen Situation, die wir haben, mit dem Wandel des Klimas und vor allem den heißen Sommern. Wir müssen Natur in die Stadt kriegen und wir müssen Natur auch dann durchziehen und das entsprechend unterstützen. Und da kommt wieder mein Technikansatz rein, dass du eben auch sagst, wie kann ich dann entsprechend Bewässerung und sonstiges steuern, dass ich eigentlich ein optimales Wachstum auch von den Pflanzen habe, dass ich optimale Prozesse dahinter habe, dass die Energie produzieren. Und ein optimales Klima halt eben erreiche. Und das ist diese Symbiose, über die wir, glaube ich, auch schon die ganze Zeit sprechen, zwischen Technik, Emotionen und Natur am Ende.
Das ist ein richtig tolles Schlusswort. Da bringst du die wichtigen Aspekte zusammen. Ich bin froh, dass wir bei dir niemanden finden, der dichotom argumentiert und sagt, entweder oder, Natur oder Technik, sondern dass jetzt von deiner Perspektive auch diese beiden Aspekte wieder zusammenkommen. Und ich glaube, damit haben wir für heute ein tolles Schlusswort gefunden.
Absolut.
Sag mal, Eva, hast du denn eigentlich wieder ein Zitat?
Ich hab's, Rosa, aber du weißt, also diesmal haben wir ja ein bisschen holprig gestartet. Das haben vielleicht die Hörer gar nicht so mitbekommen. Aber ich bin ja etwas verspätet gewesen. Ich hab's tatsächlich in der Tasche und muss ganz kurz aufstehen und es holen. Und du könntest dann mit deinem starten und in der Zeit hole ich meins.
Ach so, weil ich habe auch noch welche in Reserve für dich. Aber dann hol das mal aus deiner Tasche. Und dann, ich warte, bis du wieder zurück bist. Nils und ich reden noch ein bisschen. So lange. Ja, ich will nicht, dass du nicht am Platz bist. Wuff, auch so ein Begriff aus der alten Welt, ne?
Das stimmt allerdings.
Professor Bartels ist gerade nicht am Platz. Ja, und? Kann man nicht telefonieren?
Nee.
Ich möchte übrigens die Gelegenheit, diese Pause nutzen, um mich in aller Form für die Verwendung des Wortes Kantine vorhin zu entschuldigen. Da gehört einem ja eigentlich der Mund mit Seife ausgewaschen. Es gibt ja keine Kantinen mehr, nur noch Betriebsrestaurants. Eva ist schon zurück.
Ja.
Okay.
Willst du starten?
Oder Casinos.
Nee, starte du. Wie bitte, was, Nils?
Oder Casinos gibt es ja auch immer mehr und mehr.
Casinos,
dass du das betrieben.
Ja, das ist die mit ein bisschen Sexappeal, das Casino. Ist übrigens bei den Italienern auch eine Bezeichnung für große Unordnung. Was ist das für ein Casino hier? Der Franzose sagt, was ist das für ein Bordell? Aber das würden wir hier in unserem Podcast nicht erwähnen.
Wir sind da. Und zwar habe ich das entdeckt in einem, also ihr kennt das ja, in den Restaurants gibt es immer so Postkartenständer und da kann man so Giveaway-Postkarten, kann man sich so nehmen und da sind immer so schlaue Sprüche drauf. Und da habe ich das entdeckt und habe es abfotografiert, weil ich ja wusste, dass wir heute aufnehmen. Und zwar geht das folgendermaßen, ich weiß gar nicht, von wem es ist, ich fand es aber gut. Half of being smart is knowing what you are dumb about.
Sehr schön. Prima. Meins ist ein bisschen um die Ecke. Ihr dürft gleich mal raten, von wem das Zitat ist. Es ist auf jeden Fall von jemandem aus der Immobilienbranche. Und das Zitat ist: Belgien ist eine wunderschöne Stadt und ein herrlicher Ort. Großartige Gebäude. Ich war mal dort.
Ich würde sagen, ein ehemaliger US-Präsident hat das gesagt.
Ja, richtig. Wusstest du es oder hast du es geraten?
Nee, aber das großartig ist so, weißt du, das ist so dieses Verräterische bei ihm.
Ja, großartige Gebäude in der Stadt Belgien.
Großartige
jetzt
Stadt.
Noch, welcher Präsident es war?
Na, rate mal. Wer könnte sowas gesagt haben? Welcher Präsident kommt aus der Immobilienbranche?
Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Präsident aus der Immobilienbranche.
Das schneiden wir
ach,
raus.
Du meinst den, ach so, ah. Sorry, jetzt hatte ich echt eine vor der.
Aber wirklich, ja?
Trumpy.
Natürlich. Trumpy, natürlich, ja. Was okay, könnte denn nur was von Kaiser Wilhelm sein oder von Trump? Ich glaube an das Pferd.
Absolut.
Das Auto wird sich nicht durchsetzen. Also, es war uns ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Bist du noch öfter in Frankfurt?
Ab und zu mal, ja. Also jetzt nicht so dauerhaft, aber ich hoffe, die Gelegenheit ergibt sich dann auch nochmal, dass man sich nochmal riechen kann.
Ja, dann sag doch Bescheid. Dann sag doch Bescheid. Du bist hier immer willkommen und wir freuen uns, wenn wir anstoßen. Eigentlich haben wir die Schnauze voll von virtuellen Treffen. Es wäre gut, wenn wir den anderen Teil dann nachholen.
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Okay, also dann bis bald und viel Spaß noch heute Abend beim Training.
Ja, sehr, sehr gerne. Ihr schneidet das jetzt zusammen oder wie ist jetzt so der weitere Plan?
Nö, eigentlich schneiden wir nicht. Wir schneiden den Karl rein und wir schneiden nur, wenn irgendwie ganz schlimme Lapsi drin sind, wenn einer was total Dummes gesagt hat. Ich finde, die Kantine können wir noch lassen.
meine 7 Seiten Lebenslauf.
Ja, genau.
Ja. Die waren aber nicht so lang. Das kannst du eigentlich ganz gut im Beispiel BIM reinbringen. Klare Anforderungen des Auftraggebers, was will er haben?
Ja, genau. Nein, das war ja lustig mit den 7 Seiten. Gut. Ja. Nee, ich hätte es ja zusammenschneiden können. Ja. Aber ich fand es war impressing. Ja. Gut, okay. Also dann vielen, vielen Dank. Schön, dass es dann doch nochmal geklappt hat, oder?
Entschuldigung für meine Verspätung.
Ja, jetzt erinnert doch nicht immer wieder dran. Ja. Kommunikationsstil.
Das musst du nächstes Mal ordentlich machen.
It's enough.